Einen schönen guten Abend, hallo und herzlich willkommen zum Kanzlergespräch hier in der Kongresshalle in Saarbrücken. Freut mich sehr, dass Sie alle da sind und herzlich willkommen auch unsere Zuschauenden im Livestream. Über www.bundesregierung.de kann man das ja theoretisch überall in der Welt mitverfolgen. Viele sind bestimmt im Moment auch im Urlaub, ist ja gerade so die Zeit. Und herzlich willkommen natürlich auch Ihnen, Herr Bundeskanzler Olaf Scholz. Schön, dass Sie da sind.
Ja, schönen guten Tag.
Wir sind ein kleines Bundesland, aber wir haben schon eine große Gastfreundschaft und da sind wir auch stolz drauf. Haben Sie denn unsere Gastfreundschaft auch schon mal so erfahren dürfen?
Ja, viele Jahre lang. Ich bin ja immer mal wieder hier gewesen an verschiedenen Orten. Einmal habe ich sogar von der anderen Seite aus geguckt. Also
Frankreich oder
nein,
Pfalz?
In diesem Fall von Luxemburg, das war ganz interessant.
Okay.
In Schengen, das war sehr interessant, da in der Nähe das zu gucken. Und aber meistens eben im Land selber. Und ich habe gemerkt, Gastfreundschaft, das stimmt. Das haben Sie jetzt nicht nur so gesagt. Das ist wirklich der Fall. Und man kann hier ganz gut leben.
Das finden wir eigentlich auch, oder? Dass man hier gut leben kann. Die nächsten 90 Minuten, die gehören Ihnen und Ihren Fragen an Herrn Scholz. Also, dann darf ich bitten, wer möchte denn gerne? Vielleicht fangen wir an mit dem Herrn hier im Anzug. Ganz vorne im blauen Anzug. Ich gehe mal ein bisschen hier rüber, dann bin ich aus dem Bild. Hier kommt Ihr Mikrofon.
Dankeschön. Guten Tag, mein Name ist Bernhard Kiesel. Ich war lange Jahre Mitglied im Vorstand des Handelsverbands Mitte, Mitglied der IHK-Vollversammlung und Kaufmann. Der deutsche Mittelstand und der mittelständische Einzelhandel benötigen Unterstützung und Entlastung. Probleme sind zum Beispiel bürokratische Nachweise und Verwaltungsaufwand. Derzeit Rückzahlung der Corona-Hilfen, Anhebung des Mindestlohns, dies schon auf 12,41 Euro dieses Jahr. Die nächste Erhöhung steht an. Sie haben nun gefordert 15 Euro. Hier ist das Problem, dass gerade die unterste Gehaltskategorie angehoben wird. Die qualifiziertesten und verdientesten Mitarbeiter, in der Regel die Leistungsträger, wollen ja dann auch eine Lohnsteigerung abhaben. Wir reden hier also am Ende von einer allgemeinen Anhebung der Lohnkosten um ca. 20%. Die Gastronomie, auch Kleinbetriebe und Mittelstand haben dieses Jahr zudem schon die Erhöhung des Mindestlohns und die Rückkehr der Mehrwertsteuer auf 19% hinnehmen
müssen. Ich muss Sie ganz kurz unterbrechen. Da müsste jetzt aber auch noch eine Frage kommen.
Die kommt jetzt.
Ja, aber nicht erst am Ende der Seite, oder?
Bei weiteren Kostensteigerungen muss eine Entlastung beim Mittelstand ankommen. Nun meine Frage, was denken Sie, wie Sie den Mittelstand unterstützen und entlasten können und nicht werden?
Ja, schönen Dank. Wir haben jetzt sehr viele Maßnahmen gemacht, um den Mittelstand zu entlasten und werden das auch weiter tun. Ich komme gleich auf ein, zwei. Aber eins ist mir doch wichtig, ich will mich da gar nicht verdrücken. Ja, ich bin sehr froh darüber, dass es mir in mehreren Anläufen gelungen ist, zusammen mit meinen Freunden durchzusetzen, dass es in Deutschland nach unten eine Lohngrenze gibt, einen Mindestlohn, und dass er auch angehoben wird. Als wir das jetzt gemacht haben, auf 12 Euro, hat das für 6 Millionen Bürgerinnen und Bürger dieses Landes eine Gehaltserhöhung bedeutet. Und das heißt ja übersetzt, die haben vorher weniger verdient. Und wenn man das mal hochrechnet, mit einer 40-Stunden- oder 38-Stunden-Woche, da kommt man nicht auf so viel. Da kommt man auch noch nicht gut zurecht, selbst mit 12 Euro noch nicht. Und deshalb glaube ich schon, dass wir in einer Zeit, in der wir anders als früher nicht mit Massenarbeitslosigkeit in Deutschland konfrontiert sind, sondern damit, dass einem überall Arbeitskräfte fehlen, schon was dafür tun müssen, dass Arbeit attraktiv ist und dass man dabei auch gut zurechtkommt. Deshalb bekenne ich mich zum Mindestlohn und seiner weiteren Steigerung und freue mich, wenn die Gehaltsgruppen darüber auch davon profitieren. Was die Frage betrifft, Entlastung Mittelstand, wir können ja immer das tun, was unmittelbar beim Investieren hilft. Deshalb haben wir zum Beispiel Abschreibungsbedingungen für gekaufte Ausrüstung, für das, was man sich anschafft, verbessert und machen das mit der Wachstumsinitiative, die wir jetzt auf den Weg gebracht haben, nochmal. Nun sind nicht alle Mittelständler Einzelhändler, aber das ist ein ganz wichtiger Bereich. Aber viele haben ja auch Produktionsbetriebe, kleine, machen was im Handwerk. Und für die sind solche Abschreibungsbedingungen auch zusätzlich wichtig. Aber da werden wir auch noch mal helfen, wenn es um Forschung geht. Denn das ist die Grundlage des ökonomischen Erfolgs unseres Landes, dass da was funktioniert. Also zwei ganz konkrete Maßnahmen. Ich könnte noch mehr nennen, aber ich wollte ja nicht lang werden.
Vielen Dank für diese Antwort. Wen haben wir denn jetzt noch, der gerne eine Frage stellen möchte? Vielleicht mal hier die Dame in dem khakifarbenen Oberteil, würde ich sagen. Ja, richtig. Lisa kommt jetzt gerade zu Ihnen. Müssen wir das Mikro noch kurz biegen jetzt?
Mein Name ist Sarah. Ich mache eine Ausbildung zur Produktionstechnologin bei ZF und möchte von Ihnen wissen, wie geht es in Zukunft mit den Industrien und auch hier mit dem Standort in Saarbrücken weiter? Was möchte die Politik dagegen tun, dass Industrien aussterben und auch auswandern?
Deutschland ist ja eines der wenigen Länder, in dem es noch sehr viel Industrie gibt. Wir sind, was man ja manchmal, wenn man so mit seinen Alltagsproblemen konfrontiert ist, vergisst, mit unseren 84 Millionen Einwohnern und der 8 Milliarden Menschen, die auf dem Planeten leben, die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Ganz kurz darf man das immer noch mal sacken lassen und sagen, das ist schon was. Aber wir müssen natürlich dafür sorgen, dass das zukünftig so bleibt. Und deshalb bin ich sehr dafür, dass Deutschland Industrieland bleibt. Anders als fast alle unsere Nachbarländer, die ihre Industrie in den letzten 30, 40 Jahren massiv abgebaut und reduziert haben, wollen wir das nicht. Und da ist ein ganz wichtiges Mittel, dass wir immer vorne an sind, wenn es um modernste Technologien geht. Ganz einfach gesprochen, das, was man vor 10, 20, 30, 40 Jahren konnte, kann man jetzt immer noch machen, kriegt dafür aber natürlich nicht mehr das Geld, das man damals dafür gekriegt hat, sondern nur neue Dinge spielen dann in der Welt eine Rolle. Darum also Forschung wichtig, habe ich eben schon gesagt. Nur mal, um das zu sagen, unter den großen Ländern Europas gibt es kein einziges, das so wie wir mehr als 3% seiner Wirtschaftsleistung für Forschung und Entwicklung ausgibt. Und das ist auch der eine Grund, warum Deutschland so viele Exporterfolge und Exportüberschüsse hat, weil wir eben bei der Entwicklung von neuen Sachen so weit vorne anliegen. Und das muss so bleiben. Das ist die eine Grundlage. Die andere ist das, was Sie machen, Ausbildung. Also das ist immer noch die wichtigste Ausbildung in Deutschland und die Grundlage für unseren Wohlstand, dass wir so viele qualifizierte Arbeitskräfte haben. Und das muss auch in Zukunft so sein.
Dankeschön. Wir könnten vielleicht jetzt mal jemand hier von der Seite, da ist der Herr in dem schwarzen Gilet. Das ist, glaube ich, der Fachbegriff.
Guten Abend, Herr Scholz. Ich bin Saarländer, bin hier geboren, habe hier gearbeitet, hatte ein kleines Unternehmen, aber meine Kunden lagen nicht im Saarland, auch die Quellen nicht. Das war Frankreich gewesen. Und ich möchte gerne die Bitte äußern, dass auch in Ihr Team Leute kommen, die Frankreich verstehen und sich mit Frankreich verstehen. Wir haben Frankreich gesehen jetzt, das ist eine sehr schwierige Lage für die. Die haben dieselben Probleme, wie wir sie heute auch haben bei uns, mit dem Rechtsextremismus, mit Menschen, die sagen, wir brauchen jemanden, der auf den Tisch schlägt und leichte Lösungen anbietet. Ich habe dazu auch eine Frage zu unserer Seite. Diese schnellen Lösungen gibt es bei uns nicht. Demokratie ist ein schwieriges Geschäft und bis zu Antworten und Lösungen kommen, dauert es immer ewig. Und selbst dann, das habe ich als Unternehmer selbst erlebt, dann werden Entscheidungen gefällt, die im Dezember gemacht werden und ab Januar sollen sie gelten und werden dann ab Februar schon wieder nachgebessert. Das sollte eigentlich nicht so sein, war früher nach meinem Empfinden auch nicht so schlimm gewesen wie heute. Meine Frage ist, wenn die Legislaturperioden länger wären, wäre es dann leichter, sodass auch diejenigen, die heute etwas entscheiden, für die Dinge verantwortlich sind, die in 5 Jahren dann gültig werden?
Da sind jetzt ja ganz viele Dinge dabei und dann eine Frage, die mit einer langen Kurve da dann gekommen ist. Ich will erstmal die Frage beantworten. Ich bin da sehr zurückhaltend, weil ich bin ja jemand, der regiert. Und wenn man dann sagt, ich regiere und dann muss ich nicht 3-mal zur Wahl mich stellen, sondern nur 2-mal oder je nachdem, wie lange man das möchte, dann ist das natürlich bequem. Aber für die Wählerinnen und Wähler heißt es ja, dass sie über die Jahrzehnte hinweg viel weniger oft zur Wahlurne gerufen werden können und entscheiden können, wie sie das gerne machen wollen. In den meisten Ländern in Deutschland ist mittlerweile eine 5-jährige Legislaturperiode. Auch da, wo ich mal regiert habe, in Hamburg. Ich wollte das gar nicht. Aber dann hat die Opposition das beantragt und hat meine Partei nicht widerstehen können, als Regierungspartei zuzustimmen. Und dann hat es plötzlich eine 5-jährige Legislaturperiode gegeben. So war's. Also kann man machen, muss man aber nicht. Mein Anliegen ist das nicht. Wir müssen nämlich jeden Tag entscheiden. Und die Welt ist auch so rau und gefährlich im Augenblick, dass man nicht sagen kann, jetzt ist erst mal ein Jahr keine Entscheidung und dann überlegen wir mal wieder, sondern es muss bis zur letzten Minute immer regiert werden. Ich stimme Ihnen zu, dass es wichtig ist, dass Entscheidungen schnell getroffen werden und dass man sich auch an sie dran macht. Und das ist, glaube ich, das, was wir gerade erleben. Ich mache das mal an einem Beispiel fest, über das bestimmt noch viel diskutiert wird. Wir sperren jetzt ja eine große Bahnlinie in Deutschland, die Riedbahn, für ein paar Monate. Das wird jeder merken. Aber das ist die Folge davon, dass wir über Jahrzehnte das Richtige nicht gemacht haben und jetzt mal eine Grundsanierung brauchen. Mein Eindruck ist, das gilt für ganz viele andere Bereiche auch. Und es wird sich immer ein bisschen so anfühlen wie die Sperrung der Riedbahn, wo dann ein paar Monate lang alles in Ordnung gebracht wird und dann erstmal für lange Zeit Ruhe ist. Aber die Sache auf dem richtigen Gleis in diesem Fall. So ähnlich, also muss es bei uns auch sein. Ich hatte heute gerade eine Vorlage auf dem Tisch, weil ich nachgefragt hatte. Wir haben 51 Vorhaben zur Planungsbeschleunigung gemacht, weil diese Bürokratie und das alles so ewig lange dauert, ja, das ist, was uns alle am meisten nervt. Davon haben wir bis auf 8 alle abgearbeitet. Und das macht sich jetzt schon bemerkbar, zum Beispiel bei der Riedbahn, dazu mussten wir auch Gesetze ändern. Das macht sich jetzt schon bemerkbar beim Ausbau der erneuerbaren Energien, der großen Stromnetze, die werden jetzt schneller fertig. Oder auch zum Beispiel, dass wir jetzt ein Wasserstoffnetz in Deutschland kriegen. Darüber ist früher nur geredet worden. Jetzt werden über 20 Milliarden privatwirtschaftlich investiert, damit man nicht nur überlegen kann, ob irgendwann mal Wasserstoff interessant ist, sondern wenn ein Unternehmen das entscheiden will, muss es ja auch eine Leitung haben, wo der Wasserstoff ankommt. Und das haben wir jetzt auf den Weg gebracht. Da könnte ich jetzt immer was weitererzählen. Wir sind also als Deutschland gerade in dieser Phase Riedbahn, würde ich mal sagen. Und da müssen wir durch. Aber wenn ich sage, von 51 Sachen, die wir uns genau überlegt haben, haben wir schon bis auf 8 die anderen alle durch den Bundestag gebracht oder dahin geschickt, dann ist das ja ein gutes Zeichen und kann vielleicht auch für die nächsten 10, 20 Jahre uns eine Grundsanierung unserer Wachstumsmöglichkeiten ermöglichen.
Hier vorne der Herr mit dem blauen T-Shirt, Monja, vielleicht.
Guten Abend, Herr Bundeskanzler. Meine Frage, wie wäre Ihre Reaktion und die der Bundesregierung, sollte China Taiwan angreifen?
Wir können jetzt ja nur klar sagen, dass das nicht akzeptabel ist. Deshalb habe ich das auch bei allen Gesprächen, die ich mit Vertretern der chinesischen Regierung, mit dem Präsidenten, mit dem Regierungschef geführt habe, immer sehr deutlich gesagt. Wir verfolgen, wie die USA, wie die Europäische Union, wie Japan, eine Ein-China-Politik. Das bedeutet, dass wir sagen, der jetzige Status quo, der muss erhalten bleiben und wir lehnen gewaltsame Veränderungen ab. Und wenn alle vernünftig bleiben, kann man hoffen, dass das auch nicht geschieht. Aber es ist immer ein Thema und wir reden jedes Mal darüber, damit es nicht passiert.
Dankeschön. Gehen wir einmal hier so in die Mitte, die Dame mit dem geblümten Oberteil. Vielleicht kann Elisa gerade kommen. Aber ich sehe schon, Sie haben einen Zettel. Jetzt nur eine Frage. Ja, gut.
Nur ein Zettel? Nur eine Frage. Gut. Ich möchte hier sehen. Ja, alles gut, danke. Guten Tag, mein Name ist Christa Hiller. Ich bin Neusaarländerin. Das sage ich nur für die Einheimischen, die hören das natürlich. Ohne Leberkäse weg bisher, da bin ich noch zu kurz hier. Aber Sie haben gerade selber gesagt, wir sind die drittgrößte Volkswirtschaft. Wir müssten eigentlich sehr reich sein, wir müssten ein sehr reiches Land sein. Und ich frage mich, wie kann es sein, dass es bei uns so viele Dinge gibt, die im Argen liegen, Schule, Gesundheitswesen und. Dass es Menschen gibt, die nicht wissen, wie sie ab dem 20. nur ihre Familie ernähren. Ja, was wollen Sie den jungen Leuten, die hier zum Teil neben mir sitzen oder überhaupt im Publikum sitzen, oder meinen Enkeln oder anderen sagen, wo wird es hinführen, wo kommt die Zuversicht her, dass auch die junge Dame, die gerade von ihrer Ausbildung gesprochen hat, nicht sagen muss, wenn ich aber fertig bin, dann schaue ich, dass ich hier wegkomme und irgendwo anders, wo es mir vielleicht besser geht. Was sagen Sie denen? Können Sie eine Zuversicht verbreiten? Oder wie kommt es, dass wir als so reiches Land so viel falsche Dinge machen und nicht die richtigen?
Naja, das ist ja jetzt noch eine große Diskussion, was falsch und richtig ist. Aber ich sage jetzt mal meine Sicht der Dinge. Ja, nur wenn wir technologisch vorne dabei sind, wenn wir das tun, was notwendig ist, um gut zurechtzukommen in der Zukunft, werden wir den Wohlstand sichern können, den wir als Volkswirtschaft insgesamt haben. Und deshalb setzen wir uns so sehr dafür ein, dass zum Beispiel Forschung und Entwicklung eine so große Rolle spielen. Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass Deutschland auch noch zurechtkommt, wenn die Zeit von Kohle, Gas und Öl endgültig zu Ende ist, es aber trotzdem Stahlindustrie in Deutschland gibt. Und zum Beispiel setzen wir uns dafür ein, dass Halbleiter wieder in Europa und Deutschland produziert werden. Wir haben eine starke Halbleiterindustrie, Chipindustrie in Deutschland. Das unterschätzt man mit großen Unternehmen, die hier tätig sind, Bosch, NXP und Infineon und vielen, vielen anderen. Und da kommen jetzt noch viele andere dazu. Von 19 Projekten, die zum Ansiedeln von Halbleiterproduktion in Europa stattfinden, finden 13 in Deutschland statt. Das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen. Ein gutes Zeichen ist auch, dass jetzt durch ein paar Entscheidungen, die wir getroffen haben im Bereich Gesundheitswirtschaft, Datennutzung, Pharmaforschung, es so ist, dass wir gerade milliardenschwere Investitionen von Pharmaunternehmen in Deutschland sehen. Die wollen übrigens überwiegend gar kein Geld, sondern machen das einfach, weil wir der richtige Ort sind. Und so muss man das natürlich an vielen anderen Sachen, Stellen auch machen, mit guten Schulen, guter Berufsausbildung, guten Studienplätzen für diejenigen, die diesen Weg einschlagen wollen und vielen Möglichkeiten, die man immer wieder im Leben hat. Und ansonsten haben wir ja doch eine Perspektive, die ein bisschen anders ist, als viele das noch im Kopf haben. Um die Jahrtausendwende hatten wir 5 Millionen Arbeitslose. Und wir hatten große Probleme. Wir werden die nächsten 10, 20 Jahre ein großes Problem mit Massenarbeitslosigkeit in Deutschland nicht mehr haben, sondern nur noch mit fehlenden Arbeitskräften und müssen sehen, wie wir alles aus unserem Land rausholen, durch gute Berufsausbildung, durch gute Schulen, durch Weiterbildungs- und Umqualifizierungsmöglichkeiten, dadurch, dass es besser ist für junge Familien, wenn sie berufstätig sein wollen als heute, indem es überall Betreuungsmöglichkeiten und Ganztagsangebote gibt, was wir als Bundesregierung gerade fördern. Und dann gibt es auch die Perspektive für Wachstum und man darf den Themen ja nicht ausweichen. Wir werden unseren hohen Beschäftigungsstand nur halten, wenn wir auch Arbeitskräfte aus anderen Ländern für uns gewinnen können. Und deshalb haben wir gerade sehr moderne Gesetze gemacht. Ein Satz noch, damit das nicht eine lange Rede wird. Diejenigen, die viel arbeiten und wenig verdienen, müssen unterstützt werden. Deshalb haben wir das Kindergeld angehoben, den Kinderzuschlag für erwerbstätige Familien, wo das Einkommen aber wegen der Kinder nicht mehr reicht und zum Beispiel das Wohngeld. Also richtig konkrete Maßnahmen, die sich richten an Leute, die fleißig sind, viel arbeiten, aber leider zu schlechte Löhne haben, um zurechtzukommen, dass es Unterstützung gibt. Ich hoffe als Sozialdemokrat und Gewerkschafter natürlich auch, dass die Löhne irgendwann so hoch sind, dass wir da weniger zahlen müssen.
Vielleicht gehen wir jetzt einmal noch mal auf die andere Seite zu einem Herrn, der Herr in dem blauen Hemd, der gerade schon quasi vor Ihnen sitzt. Ja, Annemarie, hier vorne in der ersten Reihe, genau.
Es gibt mehrere Herren in blauen
ja,
Hemden.
Ja, das stimmt. Ein türkisfarbenes Hemd.
Guten Tag, mein Name ist Karl-Peter Wales. Ich bin Mitarbeiter der saarländischen Stahlindustrie. Die Problematik mit Wasserstoff haben Sie schon angesprochen. Wir wollen ja grünen Stahl herstellen. Der wird nur sehr teuer sein. Was gibt es da an Schutzzöllen eventuell gegenüber China und Indien, die vielleicht diese Umweltauflagen nicht so machen und diesen grünen Stahl nicht so herstellen wie wir?
Also wir haben viele Dinge unterwegs und auch schon entschieden, die da wichtig sind. Das Erste ist, wir müssen das machen. Ich habe mit vielen auch Betriebsräten der Stahlindustrie gesprochen in den letzten Jahren immer wieder, aber auch Unternehmensvertretern. Und die wissen, was für ein Druck da ist. Also die großen Kunden, die Automobilhersteller und viele andere, die sagen, ich möchte irgendwann, wenn ich so ein Auto im Laden habe, da draufschreiben können, CO2-neutral hergestellt.
Wir haben schon Kunden, die wollen diesen
Kühlstahl. Ja, genau. Das ist schon klar. Ich wollte nur sagen, da gibt es eine Nachfrage. Und wenn man das nicht bieten kann, dann verliert man diese Kunden. Deshalb haben die mir alle gesagt, wir müssen das hinkriegen. Darum zahlen wir Milliarden für die Investitionen in andere Produktionstechniken an Unternehmen, unterstützen die dabei, dass sie auf andere Weise Stahl herstellen können. Und wir sorgen dafür, dass durch die massive Ausweitung der Stromproduktion aus erneuerbaren Quellen und durch die Abschaffung von Regeln, die den billigen Strom teurer machen, wir möglichst viel billigen Strom verfügbar machen können und dass er auch in der genügenden Menge verfügbar ist. Und sorgen erstmal dafür, dass es Wasserstoff überhaupt gibt, als etwas, das man nutzen kann. Das wird übergangsweise oft Wasserstoff sein, der aus Gas hergestellt ist. Da muss man eine Abscheidetechnik haben. Das bieten aber Länder an, auch dass es keine Umweltschäden dabei gibt. Und es wird welchen geben, der durch Elektrolyse hergestellt ist und dann gar keine CO2-Belastung mit sich führt. Der ist noch ein bisschen teuer, deshalb gibt es da einen Übergang. Und was das nicht-europäische Ausland betrifft, diejenigen, die mit mehr CO2 Stahl herstellen, haben wir einen Mechanismus als Europäische Union etabliert, um darauf dann quasi Zölle zu erheben, genauso wie Sie das gesagt haben. Und der ist schon in Kraft. Nun gucken alle, ob er auch funktioniert. Aber das ist immer das Zweite nach dem Ersten.
Ich muss immer hier ein bisschen da hinten gucken. Vielleicht der junge Mann hier vorne in Blau. Kann Lina einmal schnell.
Ja, hallo, Luciano mein Name. Anlässlich der EU wurden ja die Grenzkontrollen verschärft nach Deutschland. Und, wurden ja die Grenzkontrollen nach Deutschland verschärft und dabei ja auch viele illegale Immigranten am Grenzübergang gestoppt. Sollte man anlässlich dessen nicht eher mal schauen, dass man die Grenzkontrollen insgesamt verschärft, um so gegen illegale Migration vorzugehen und mehr legale Migration hinzubekommen?
Das ist eindeutig eine Frage, mit der man sich nicht nur auseinandersetzen muss, sondern die wir auch sehr konkret beantworten. Ja, wir brauchen für unsere Zukunft mehr Arbeitskräfte. Wir haben jetzt ein paar Jahrzehnte oder das letzte Jahrzehnt vor allem profitiert von der Freizügigkeit in der Europäischen Union. 6 Millionen Arbeitskräfte sind auf dem Arbeitsmarkt angekommen. Wir haben die höchste Erwerbstätigkeit in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland oder Deutschlands überhaupt mit 46 Millionen Erwerbstätigen. Das ist ein Rekordwert. Und wir brauchen das, damit unser Wohlstand erhalten bleibt, dass die Zahl der Leute, die arbeiten, so hoch ist. Also werden wir was tun müssen. Aber wir können nicht akzeptieren, dass so viele irregulär nach Deutschland kommen, die dazu keine Gründe haben. Aus dem Grund der Erwerbsmigration, weil sie forschen, wegen der Familienzusammenführung oder weil sie Schutz brauchen, weil sie vor Verfolgung fliehen. Und deshalb haben wir uns entschieden, solche Grenzkontrollen zu etablieren. Das haben wir auch schon vor der EM gemacht. Und solange wir das können, rechtlich, machen wir es.
Hier vorne die Dame im pinkfarbenen Kleid.
Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, danke, dass ich heute da sein darf. Ich bin tatsächlich nicht nur für mich da, sondern ich bin da für meine Mitarbeiter und für meine Familie. Wir führen am Bustelsee ein kleines Hotel mit 20 Zimmern im 49. Jahr. Das heißt, nächstes Jahr feiern wir 50 Jahre. Und ich höre unter unserer Belegschaft ganz oft das Wort Fairness. Es ist tatsächlich nicht mehr fair, für was man arbeiten geht. Wir erleben ganz oft, dass die Bürgergeld empfangen, eigentlich gar nicht arbeiten wollen, denn die kommen regelmäßig zu uns. Wir lernen Menschen kennen, die wirklich nicht wollen. Und als zweite Frage habe ich tatsächlich ein bisschen überspitzt gefragt. Sie hatten versprochen, die 7% sollen bleiben in der Gastronomie. Wann das denn gehalten wird. Also ich möchte auch heute gar keine Antworten haben, weil das ist alles sehr komplex. Ich habe Ihnen einen schönen Aufsatz geschrieben über 5 Seiten, den ich Ihnen gerne nachher bei der Selfie-Runde mitgeben würde, weil wir wirklich ganz viele Beispiele haben, wo wir konkret an Personen sagen können, arbeitet Vollzeit, hat einen Minijob und es reicht nicht zum Leben. Der andere arbeitet gar nicht oder nur Minijob und bekommt Bürgergeld. Also es ist so facettenreich, dass man das gar nicht jetzt beantworten kann. Und auch bei dem Thema 7% habe ich Ihnen einfach mal unsere Auswertungen mitgebracht vom Juni, wo wir sehen können, wir haben weniger Gäste, wir haben weniger Umsatz trotz Preiserhöhung. Wir haben aber eine größere Abgabe und als Familienbetrieb ist es tatsächlich nachher das Geld, was meiner Familie zum Leben fehlt.
Ich fange mal mit der letzten, weil schwierigeren Frage an. Mehrwertsteuer, wir haben das in der Situation Corona reduziert. Zeitlich befristet, immer wieder, auch noch mal verlängert. Und ich will gar nicht verhehlen, ich hätte das gern auch noch länger möglich gemacht. Aber Sie schauen ja auch Fernsehen und lesen Zeitungen und kriegen mit, wir haben gerade ganz große Herausforderungen, wie wir unseren Haushalt überhaupt zukriegen. Also, dass wir alles bezahlen, was wir bezahlen können müssen. Da müssen ja auch Straßen gebaut werden. Es müssen Eisenbahnlinien modernisiert werden, müssen Schulen errichten, wenn es um die Länder und Gemeinden geht. Wir müssen dafür sorgen, dass es gute Berufsausbildungsstätten gibt und so weiter und so fort. Und deshalb ist das im Augenblick ein bisschen eng. Das ist auch nicht einfacher geworden durch den russischen Krieg gegen die Ukraine. Denn wir müssen ja was tun zur Unterstützung. Und wir müssen jetzt mehr für Verteidigung ausgeben. Da haben wir uns nun geholfen mit einem Sondervermögen. Das klingt ja sehr elegant, 100 Milliarden. Aber das sind 100 Milliarden Schulden. Und das nutzen wir jetzt, um umzusteuern, sodass wir für die Bundeswehr und für Verteidigung insgesamt 2% der Wirtschaftsleistung aufwenden können. Was übrigens heißt, dieses Jahr Haushaltsbetrag und das, was in dem Sondervermögen steht, zusammen 76 Milliarden. 2017 waren das 37, also eine Verdopplung. Das ist schon eine ganze Menge und wird dann irgendwann 80 Milliarden sein. Das müssen wir jetzt alles mal wegstecken und wird noch eine große Nummer. Zweiter Punkt, nur damit es einmal gesagt ist, ich reite nicht drauf rum, jeder, der arbeitet, hat immer mehr als jemand, der nicht arbeitet. Das kann man sehen durch die Regeln, die wir haben. Trotzdem kenne ich ganz viele, die sich aufregen und ich bin einer davon, wenn sie von Leuten wissen, die einfach nicht hochkommen, um es mal platt zu sagen. Weil das für jemanden, der jeden Morgen aufsteht oder nachmittags, wenn man bis in die Nacht arbeitet, schon schwer zu ertragen ist. Und ich glaube, da soll man nicht drum rumreden. Unsere Gesellschaft ist auf Arbeit aufgebaut. Ich will, dass man arbeitet. Das ist die Moral, die uns zusammenhält. Und da kann sich jeder darauf verlassen. Das ist meine Haltung. Und aus dem Grunde habe ich jetzt auch zweimal entschieden, dass wir die Möglichkeiten, hinterherzugehen, hinter den Leuten, die sich nicht motiviert fühlen, verbessern. Wir haben jetzt Sanktionsregeln schon per Gesetz verändert. Wir haben jetzt vorgeschlagen, noch weitere Maßnahmen zu machen, auch Leute regelmäßig einzubestellen, um mit ihnen zu diskutieren, was sie denn wohl tun können. Und bei Leuten, wo wir merken, die wollen immer nicht, ihnen auch mal ein dann öffentlich gefördertes Jobangebot zu machen, damit sie da auch wie alle anderen jeden Tag irgendwo zur Arbeit hingehen müssen. Und das finde ich auch richtig so. Und dann gibt es natürlich noch einen Aspekt, den Sie sehen. Das ist Schwarzarbeit. Also, dass gearbeitet wird und nicht der ganze Lohn angegeben wird. In einigen Branchen ist das auch sehr verbreitet, dass nicht der Bruttolohn das gleiche ist. Bei Ihnen in Ihrer Firma sicher nicht, aber in vielen anderen Firmen.
Im Vorstellungsgespräch.
Ja, ja.
Wo ich sage, nein, das gibt es nicht, aber man wird direkt.
Ja, ich lobe Sie, ich will das ausdrücklich sagen. Das geht nicht und ich kann Ihnen sagen, wir haben deshalb jetzt auch noch mal vorgesehen, den Schritt, den ich als Finanzminister schon mal gegangen bin, noch weiter zu gehen mit der Finanzkontrolle Schwarzarbeit, beim Zoll, mit neuen Möglichkeiten, die die haben, alle Leute, die schwarz arbeiten und gleichzeitig Stütze kassieren, besser ranzukriegen. Und das wird uns auch gelingen, weil wir genau wissen aus der Praxis, die wir jetzt haben, was wir noch zusätzlich brauchen, um da hinterher zu gehen. Ich finde, jeder, der sich darüber beklagt, beklagt sich zu Recht. Und das werden wir nicht hinnehmen, das können wir auch nicht dulden. Und wir haben es jetzt ja auch ein bisschen einfacher, weil natürlich, wenn man 5 Millionen Arbeitslose hat, das anders ist, als wie es heute ist. Also können wir uns mehr um die Beteiligten kümmern. Das finde ich auch richtig so. Und einige davon würden ja gerne, finden aber nichts. Das gibt es ja auch unverändert und denen muss man helfen. Aber die anderen, da muss man ihnen auch helfen, dass sie auf den richtigen Gedanken kommen. Und da bin ich Ihrer Meinung. Vielleicht noch ein Satz. Unter denen, die Bürgergeld kriegen, sind 400.000, die das als Aufstocker kriegen. Also die arbeiten und nicht genug verdienen. Und das wäre natürlich ein Zustand, den ich auch gern ändern würde. Deshalb bin ich immer für Mindestlöhne und dafür, dass sie gut sind.
Dann würde ich sagen, nehmen wir jetzt noch mal einen Herrn. Ist das, ja, der Herr da hinten im blauen Hemd. Ja, hier haben sehr viele blaue Hemden heute.
Ich trage auch jeden Tag einen anderen Anzug, blau.
Guten Abend, mein Name ist Finn Klemp. Ich bin Auszubildender bei der Agentur für Arbeit und dort auch im Jobcenter eingesetzt. Und meine Frage richtet sich jetzt mal an die Gegenseite, und zwar an die Mitarbeiter. Vor 2 oder 3 Wochen gab es ja im Jobcenter in Bremen diesen, ich sage mal, Skandal, dass die Gelder ausgegangen sind, wo dann natürlich auch über Spekulationen von Mitarbeiterentlassung oder von Stellen, die eigentlich gebraucht werden, dass man diese kürzen muss. Und da ist meine Frage, da das Jobcenter ja durch Steuern finanziert ist, was die Regierung tun will, damit die Kollegen und Kollegen aus Bremen, aber natürlich auch aus den anderen Bundesländern ihre Jobs nicht verlieren, beziehungsweise nicht noch mehr überfordert sind mit der Arbeit, weil man die neuen Stellen, die man eigentlich braucht, nicht besetzen kann.
Wir haben jedenfalls dafür gesorgt, dass es genügend Mittel gibt in dem sogenannten Eingliederungstitel des Bundeshaushaltes, damit all die Aufgaben bezahlt und bewältigt werden können. Und das mit dem Bremer Vorfall habe ich jetzt nicht so präsent, aber ich sage mal, das ist alles da, um jeden zu bezahlen. Das ist jetzt nicht das Problem. Und die Arbeit muss ja gemacht werden, denn wenn man sagt, die Leute sollen nicht damit durchkommen, dass sie nichts tun, dann muss einer wie Sie demnächst sagen, na, Freund, was finden wir denn wohl für einen Arbeitsplatz? Und das, finde ich, ist, glaube ich, auch die richtige Haltung. Schönen Dank, dass Sie sich für den Beruf entschieden haben.
Dann würde ich sagen, die Dame hier vorne im schwarzen Bläser. Vielleicht jetzt. Wer kommt? Ja, nee. Elisa, komm du ruhig. Hier vorne, ganz vorne.
Nochmal hier? Ja. Hallo, Herr Bundeskanzler. Mein Name ist Susanne Zimmermann. Ich bin Lehrerin an einer Gemeinschaftsschule hier im Saarland. Ich bin momentan Klassenlehrerin einer bald 10. Klasse. Wir haben im letzten Schuljahr im Fach Beruf und Wirtschaft auch über unser Rentensystem gesprochen, über den Generationenvertrag und natürlich in dem Zusammenhang auch über den demografischen Wandel. Deutschland wird älter und meine Frage an Sie, wie planen Sie, das deutsche Rentensystem zu reformieren, sodass ja, die Jugend oder die jungen Leute, da zähle ich mich vielleicht auch noch zu, später im Alter sicher leben können, ohne ja, vielleicht noch zusätzlich in Altersvorsorge investieren zu müssen.
Zunächst mal, die gesetzliche Rente ist für die meisten Bürgerinnen und Bürger dieses Landes in weite Teile des Mittelstandes hinein das wichtigste Vermögen, das sie haben. Das gefällt mir übrigens auch nicht, wenn über Rente geredet wird, dass immer der Eindruck entsteht, das handelt sich da um so eine karitative Veranstaltung, eine Wohltat oder irgendwie. Das ist immer dann Sozialleistung, heißt das. Aber in Wahrheit hat man da Jahrzehnte eingezahlt. Und wie Sie wahrscheinlich aus dem Unterrichtsprogramm selber wissen, ist deshalb die Rente auch durch die Eigentumsgarantie des Grundgesetzes geschützt. Da könnte nicht jeden Tag ein Politiker rangehen und über Nacht sagen, es gibt nur noch die Hälfte oder sowas. Kann man schon was machen, und dafür muss man sich auch schützen, aber nicht so ganz schnöde. Und deshalb finde ich, ist das etwas, wo die Leute Anspruch drauf haben und das auch wichtig ist. Und wer jetzt mit 17 die Schule verlässt, zum Beispiel, ich glaube, das wird das Alter sein, wenn die nach der 10. Klasse anfangen, eine Berufsausbildung zu machen, hat 5 Jahrzehnte Arbeit vor sich.
Oder mehr?
Nö, 5 Jahrzehnte Arbeit. Und deshalb gibt es ein paar klare Ansagen, die man machen muss. Die erste hat was damit zu tun, ich bin gegen eine Anhebung der gesetzlichen Regelaltersgrenze. 67, worauf es jetzt hinausläuft, da muss auch mal Schluss sein, weil das ist dann für viele etwas, wo sie sagen, wie soll denn das gehen für mich mit meinem Leben? Und zweitens bin ich dafür, dass man sagt, es muss ein stabiles Rentenniveau geben, auf das man sich, wenn man 5 Jahrzehnte Beiträge zahlt, Monat für Monat verlassen kann. Auch das sehe ich so, wie übrigens 80% aller Deutschen. Wenn auch nicht aller derjenigen, die in Fernsehkanälen darüber reden oder in Zeitungen darüber diskutieren. Aber die Mehrheit der Bürger, und zwar nicht knapp, sondern 80%, findet ein stabiles Rentenniveau etwas, das mit ihrem Leben auch verknüpft sein sollte. Und ich auch. Und das will ich nochmal ergänzen durch das Thema, das so oft diskutiert wird, die Rente für langjährig Versicherte. Die wird ja immer denunziert als Rente mit 63. Abgesehen davon, dass das immer ansteigt, weil es nur 2 Jahre früher ist als die gesetzliche Regelaltersgrenze. Und wenn die steigt in Richtung, wir sind jetzt bei 66, dann steigt das auch ein Jahr. Ist es ganz wichtig, den langen Satz zu sprechen. Rente für langjährig Versicherte. Es richtet sich an Frauen und Männer, die 45 Jahre gearbeitet und Beiträge gezahlt haben. Jetzt möchte ich mal eine polemische Frage stellen. Kann jemand wie ich, der Abitur gemacht hat, studiert hat, noch einen Zivildienst gemacht hat und dann mit 27 für einen Juristen sehr früh angefangen hat zu arbeiten, 45 Beitragsjahre bis, bei mir wäre es 66, erreichen oder bis 67? Nee, mathematisch nicht drin. Das heißt, diese ganzen Debatten in den Fernsehsendern, in den Zeitungen, überall, wo das diskutiert wird, wo polemisiert wird gegen die Rente für langjährig Versicherte, ist eine Debatte, wo lauter Leute sitzen, die studiert haben und sich darüber echauffieren, dass Leute, die mit einer Berufsausbildung angefangen haben und seit ihrem 16., 17. und manche von den Eltern hier seit ihrem 15. Lebensjahr angefangen haben zu arbeiten, ein Privileg hätten, wenn sie nach 45 Jahren zwei Jahre früher ohne Abschläge in Rente gehen können. Ich finde das ehrlicherweise ein Skandal, der mich auch moralisch empört, weil dort Leute, denen es so wie mir ziemlich gut geht, ziemlich eigenwillig über die anderen reden, die viel früher angefangen haben zu arbeiten, und das kann ich nicht akzeptieren. Jetzt zur Frage, was muss man tun, damit wir stabile Rentenfinanzen haben? Das, was wir hier schon diskutiert haben. Es müssen möglichst viele möglichst viel arbeiten, damit das hinhaut. Es müssen viele Hotelbesitzerinnen so toll sein wie Sie und auf die Frage, kann ich hier auch was schwarz verdienen, nein sagen. Und dann klappt das, insbesondere wenn wir die Erwerbstätigkeit hochhalten. Da sind wir ja gut vorangekommen. Bei den Männern sind wir europaweit mit oben. Bei den Frauen mittlerweile auch fast skandinavisch, nur die Teilzeitarbeit ist bei uns viel mehr. Und das liegt an den fehlenden Kinderbetreuungsplätzen, an der fehlenden Ganztagsschule, und das müssen wir genau ändern, damit das besser wird und funktioniert. Ja, und dann komme ich zurück auf das, was wir schon diskutiert haben. Angesichts der Demografie, dass jetzt demnächst 13 Millionen Boomer in Rente gehen, wird es wohl so sein, dass wir noch ein paar super tolle Leute aus anderen Ländern davon überzeugen müssen, dass sie bei uns mit anpacken. Wie das ja hier schon immer war, auch gerade im Saarland mit der sogenannten Gastarbeitermigration und vielem anderen, was stattgefunden hat. Also ich kann nur sagen, da liegt unsere Möglichkeit und deshalb müssen wir das alles zusammen machen und dann können wir es auch hinkriegen, das stabil zu finanzieren.
Ich habe mir vorgenommen, jetzt mal hinter mich zu gucken, weil hier ja auch Menschen sitzen. Der junge Mann mit der Brille.
Guten Abend, Herr Bundeskanzler Scholz. Mein Name ist Maximilian Schiffler. Ich bin seit letztem Monat ausgelernter, staatlich anerkannter Erzieher und bin 22 Jahre alt. 2026 tritt das Gesetz in Kraft, dass jedes Kind ein Anrecht auf einen Ganztagsplatz hat in einer Schule. Ich beziehe mich jetzt vor allem auf die freiwilligen Ganztagsschulen. Auch die baulichen Maßnahmen, was wollen Sie da ergreifen? Den Container anzustellen, ist langfristig keine Lösung in meinen Augen. Und der Personalmangel, der jetzt auch schon herrscht, wird weiter auch Thema sein. Es fehlen ca. 125.000 Fachkräfte in Deutschland. Was wollen Sie dagegen tun?
Ja, also nochmal die Zahl. Er hat gesagt, 125.000 Fachkräfte im Bereich Erziehung. Ich glaube, ohne die Lehrer, die kommen noch dazu. Und das können ganz viele in vielen anderen Bereichen auch sagen. Wir haben eine andere Situation als die, mit der viele hier aufgewachsen sind. Wir werden vor allem darum kämpfen, dass immer genug Leute arbeiten. Das heißt, man muss sie ja auch mal ausbilden. Ich fand immer ganz interessant, dass so eine Kernaufgabe von Mathematik an vielen Stellen gar nicht gemacht worden ist. Man sagt, wie viele Erzieher brauche ich? Wie viele Ausbildungsplätze brauche ich dann? Könnte man ja mal rechnen und dann gucken. Aber wenn wir einmal quer durch Deutschland gehen, ist diese Rechnung offenbar nicht an sehr vielen Stellen angestellt worden, obwohl sie nicht super schwer gewesen wäre. Das will ich ausdrücklich dazu sagen. Aber da müssen wir jetzt nachholen, da kommen wir nicht drum rum. Und an der einen oder anderen Stelle wird man sicherlich auch talentierte Quereinsteiger und Quereinsteiger finden müssen, sonst wird das nichts, damit die Sache funktioniert. Was die Ganztagsangebote an den Schulen betrifft, haben wir uns in der letzten Legislaturperiode mit den Ländern darüber gestritten wurde, auch schon früher. 4 Jahre unterhalten, sagen wir es mal so. Und dann geeinigt, dass das ab 26 losgeht, sodass wir 29 durch sind mit dem dann ersten Jahrgang, wo alle 4 Jahre in der Grundschule Ganztagsangebote hatten. Gebunden oder nicht gebunden, haben Sie besprochen. Und wir zahlen dazu. Ich glaube, über 1 Milliarde pro Jahr. Obwohl im Grundgesetz steht, da hat der Bund gar nichts mit zu tun, machen wir das. Weil wir waren so sehr dahinterher, dass das klappt. Und jetzt hoffe ich, dass da entsprechend das Angebot auch ausgeweitet wird, weil das gut ist für die Kinder, gut ist für die Eltern und gut für das Fachkräfteangebot. Denn die Berufstätigkeit der Eltern ist ja gut gegen Kinderarmut, ist gut dafür, dass die Arbeit geschafft wird, die hier anfällt. Und dann braucht man eben auch gute Betreuungsangebote in der Kita oder in der Schule.
Wie wäre es denn mit dem Herrn im weißen Hemd? Der ist auch ganz schnell zu erreichen.
Guten Abend, Herr Bundeskanzler. Mein Name ist Frank Neuhardt. Ich bin seit über 40 Jahren ehrenamtlich tätig. Und meine Frage geht dorthin, wie wollen Sie von der Bundesregierung her das Ehrenamt stärken und stützen, um jungen Leuten es näher zu bringen? Denn meine Generation, sage ich jetzt mal so, die ist damit reingewachsen und ist auch immer noch tatkräftig mit dabei. Aber meine Frage geht dorthin, was wollen Sie für das Ehrenamt tun? Und das betrifft nicht nur die Feuerwehr, die ich jetzt hier mal so ein bisschen vertrete, sondern eben auch sehr, sehr viele andere. Die Frau Sierra hat es zu Beginn schon gesagt, wir sind ein kleines Bundesland, aber wir sind aber auch ein stolzes Bundesland auf unser Ehrenamt.
Ja, zu Recht. Und ehrlicherweise, wenn es nicht so viele ehrenamtlich Tätige gäbe in Deutschland, dann würde hier alles zusammenbrechen. Das können wir überhaupt nicht bezahlen, niemals nicht, Ehrenamt durch Hauptamt zu ersetzen und all diese Aufgaben von Leuten machen zu lassen, die das als Beruf ausüben. Im Übrigen können wir sowieso das gute Herz gar nicht von Staats wegen verordnen. Deshalb danke für das, was Sie machen, so lange. Das ist doch eine tolle Sache. Und wir können helfen aus der Perspektive der Bundesrepublik Deutschland, also des Bundes, indem wir bestimmte Regeln immer mal wieder anpassen, verbessern. Kennen Sie Übungsleiterpauschale, Ehrenamtspauschale, haben wir gemacht, machen wir auch weiter. Und wir gucken auch, dass es verschiedene Regeln gibt, die bestimmte ehrenamtliche Tätigkeiten schwer machen, dass wir die erleichtern. Bürokratische Regeln, weil die Vereine damit nicht hinterherkommen. Jetzt machen wir gerade mit den Steuergesetzen etwas, was nicht alle, aber zum Beispiel die Verbände der freien Wohlfahrtspflege sehr bedrückt hat, dass Sie, wenn Sie jetzt eine Solaranlage auf Ihre Pflegeeinrichtung stellen, die Gemeinnützigkeit gefährdet sehen. Da machen wir jetzt einen Zweckbetrieb draus, sodass man also überall Solaranlagen drauflegen kann, wenn man will. Und dann ist das auch in Ordnung. Oder dass wir sagen, dass wenn man Spenden kriegt, man die nicht innerhalb einer ganz kurzen Zeit verbrauchen muss, sondern auch ansparen kann, um mal was Größeres damit zu machen. Und immer mal wieder helfen wir bei Sportanlagen, bei Beschaffung von größerem Gerät, etwa in Ihrem Bereich. Und das soll auch so bleiben. Ganz wichtige Sache, etwas, wo wir nur dankbar für sein können.
Vielleicht die Dame vorne in der ersten Reihe mit dem türkisfarbenen Oberteil oder blau ist es auch. Annemarie, vielleicht kannst du gerade, bist ja am nächsten dran.
Hallo Olaf Volt, ich bin die Frau Mattheis, ich komme auch aus Saarbrücken, bin alleinerziehende Mutter von einem Sohn. Und meine Frage ist jetzt, ich habe das Problem, ich kriege die Stütze noch vom Bürgergeld, bekomme Kindergeld und Unterhaltsvorschuss. Das wird mir alles abgezogen vom Bürgergeld und es soll ja nächstes Jahr diese Kindergrundsicherung kommen. Inwiefern wird die dann auch wieder angerechnet und abgezogen von dem Geld, was man bekommt?
Ja, also wir machen jetzt ja erstmal den ersten Schritt zur Kindergrundsicherung. Das heißt, da wird viel dafür getan, dass das mit der Digitalisierung klappt, dass man Angebote auch besser in Anspruch nehmen kann. Und um das jetzt einmal für alle zu erklären, man bekommt Kindergeld, wie alle anderen auch. Und dann in Ihrem Fall den Unterhaltsvorschuss. Und darüber hinaus dann natürlich die Leistung des Bürgergeldes. Das wird immer angerechnet, außer dem Sofortzuschlag, den wir zum 1. Januar ein bisschen erhöhen. Den kennen Sie, 20 Euro jetzt, demnächst 25. Das wird auch immer so bleiben. Was aber jetzt ganz gut funktioniert hat und was wir jetzt auch ausbauen und mich ehrlicherweise sehr berührt, ist, dass wir ja eine Leistung haben für Eltern, auch Alleinerziehende, die dann anfangen, berufstätig zu sein. Weil das ja für das Kind das Wichtigste ist und Armut am besten überwindet, wenn ein Elternteil arbeiten kann. Und für die gibt es dann den Kinderzuschlag. Den gibt es praktisch zum geringen erwerbstätigen Einkommen obendrauf. Und das, glaube ich, ist die beste Verbesserung, die man für sich und sein eigenes Einkommen erreichen kann. Und das wird auch so sein. Also so werden die Regeln sein. Und zum 1. Januar nächsten Jahres wird das auch in diesem Rahmen passieren. Vielleicht mal noch diesen Bericht. Die ganze Debatte über Kindergrundsicherung haben wir eigentlich geführt, weil wir gesehen haben, es gibt diese tolle Leistung, Kinderzuschlag für erwerbstätige Eltern. Und die wird nur zu 30% in Anspruch genommen. Und dann haben wir gesagt, das kann doch nicht so sein. Aber durch die Diskussion, durch eine kleine technische Regelung, die wir gemacht haben, indem wir erlaubt haben, dass der Sachbearbeiter, der da sitzt und die Daten vom Kindergeld hat, die mit den Daten für den Kinderzuschlag verschränken darf. Das eine war Steuerrecht und das andere Sozialrecht. Deshalb durfte er sich das nicht sagen. Sehr komisch, aber haben wir geändert. Und dadurch machen das jetzt viel mehr. Und das ist auch der Anreiz, den ich gern geben möchte, weil es ja auch viele junge Mitarbeiter gibt, wird es bei Ihnen auch geben, die nicht so viel verdienen, die aber dann mit dieser Leistung zusätzlich und machen wir dem Wohngeld dann zurechtkommen und stolz sagen können, aber ich arbeite. Also so ist die Regelung.
Wir gehen mal nochmal hier in die Richtung, der Herr mit der Brille und dem weißen Hemd.
Ja, mein Name ist Karl Hauri. Ich habe vernommen, dass Sie bei der nächsten Bundestagswahl nochmal antreten wollen.
Ja.
Ich finde das sehr ambitioniert, wenn man sich anguckt, wie sich die Zahlen der SPD nach den letzten Umfragen entwickelt haben. Sie haben es glatt halbiert in Ihrer Zeit. Das hat verschiedene Gründe. Einer ist sicherlich auch, was die Dame vorhin angesprochen hat, mit dem verringerten Steuersatz bei der Umsatzsteuer für Gastrobetriebe. Es fehlt viel Vertrauen und Unsicherheit für die zukünftige Entwicklung. Jetzt wäre das auch weiter nicht schlimm, wenn sich die Regierung ändert. Das ist Demokratie. Das Problem ist nur, wenn alle Stimmen, die bei Ihnen weggegangen sind, zur CDU zum Beispiel gegangen wären, wäre das kein Problem. Sie sind aber zum großen Teil woanders hingegangen. Und zwar zu Leuten, die weniger Interesse daran haben, alles besser zu machen, sondern die ein anderes System wollen im Grund. Was gedenken Sie denn dazu zu tun?
Zunächst mal habe ich die Stimmen für die SPD vor der letzten Bundestagswahl verdoppelt. Und wir sind ja noch nicht bei der Bundestagswahl. Also was ich mir schon mal zugetraut habe, traue ich mir noch mal zu. Und das Wichtigste ist, dass man ernst ist und nicht Politik durch Sprücheklopfen ersetzt. Deshalb also nicht mehr nur darüber reden, wir müssten mal was tun für die Modernisierung unserer Volkswirtschaft, sondern alle Entscheidungen treffen, damit das auch schnell und zügig geht. Ich habe auch über Mindestlohn gesprochen, über das, was wir gemacht haben für erwerbstätige Eltern, die wenig verdienen, über eine stabile Rente. Wir haben jetzt die riesigen Investitionen in die Infrastruktur der Bahn zum Beispiel. Alles das soll überzeugen. Aber es gibt natürlich ein Thema, wo sich anders, als man das manchmal gedacht hat, gar nicht alle einig sind. Das ist die Frage Unterstützung der Ukraine. Und das hat auch was zu tun mit den gegenwärtigen Umfragewerten. Weil ein Teil der Bürger findet nicht richtig, dass wir die Ukraine unterstützen und findet, wir sollten die alleine lassen, um es mal platt zu sagen. Und ich sehe das anders, aber dann kann man ja auch nicht sagen, dass das jetzt irgendwie zufällig ist. Das spielt eben eine Rolle. Was mich ein bisschen bedrückt hat, das will ich ganz offen zugeben, dass die öffentlichen Debatten, die ich führen musste, als Vertreter und Kanzler des Landes, das am meisten tut in Europa, immer so waren, als wäre es genau andersrum. Das heißt, die Gelegenheit in einer öffentlichen Veranstaltung, also hier bei Bürgergesprächen, was immer so, aber bei anderen, zu argumentieren, warum das richtig ist, das zu tun, obwohl das eine große Schwierigkeit ist, die ist nicht entstanden, weil ja alle immer nur andersrum gefragt haben. Und das ist, glaube ich, ein Problem, wo sich die Dinge aber, glaube ich, jetzt ein bisschen setzen, weil wir merken, da ist ja ein Kurs, der klar durchgehalten wird. Und ich lasse mich auch nicht irritieren, werde also verhindern, dass das, was wir an Unterstützung machen, so ausgetragen wird, dass es zu einer Eskalation des Krieges kommt. Und das ist, glaube ich, auch genau der richtige Weg, den man hier gehen muss. Kein Mittelweg, sondern der einzige, der Frieden und Sicherheit garantieren kann. So, und deshalb sage ich ganz klar auf Ihre Frage, an der Stelle kann man sich nicht verdrücken. Da kann man kein Populist sein und sagen, dann ändere ich eben meine Meinung und lasse die Ukraine alleine. Und die wird dann eben von Russland erobert und Schluss ist. Ich finde, das ist jetzt meine moralische Entscheidung, zu der stehe ich auch und halte gegen. Aber ich glaube, dass man alle überzeugen kann. Denn ein Punkt ist ja da. Wir leben schon in einer Zeit, wo viel Unsicherheit existiert. Erst war Corona, dann kam der Krieg, den wir uns, beides hätten wir uns gerne erspart. Dann kommt sowieso die Frage, wie kriegen wir das hin, dass wir Industrieland erfolgreich bleiben und alle Entscheidungen so treffen, dass es aber trotzdem dazu führt, dass wir CO2-neutral wirtschaften können, ziemlich bald. Und dann kommt die Frage, alles, was man so als Schlagworte hört, künstliche Intelligenz, Quantencomputer, Robotik, analytische Biologie, wo soll das alles enden? Das fragen sich viele Leute. Und ich kann nur sagen, das kann man nur machen, wenn wir immer sicherstellen, dass wir vorne dabei sind mit den neuesten Technologien, sodass die sicheren Arbeitsplätze für uns darüber entstehen. Und jedenfalls das kann ich allen sagen. Wir haben das entschieden, was man dazu entscheiden muss, damit das funktioniert.
Dankeschön. Die Dame in der mittleren Reihe, in dem hellgrünen Oberteil. Jetzt weiß ich gar nicht, wer für... Ich glaube, Elisa, du bist am nächsten dran. Aber immer, wenn ich einen Zettel sehe, kriege ich ein bisschen Angst. Eine Frage und möglichst kurz.
Ja, guten Abend, Herr Scholz. Mein Name ist Clelia Blickle. Ich möchte gerne Ihnen eine Frage zur Koalition stellen. Und zwar ist es ja so, dass die FDP deutlich weniger Sitze als die Grünen haben, aber es dennoch so ist, dass ihre Politik sehr liberal-konservativ geprägt ist. Und das kann ja eigentlich nicht in ihrem Sinne sein, wenn das Wählervotum ganz anders ausgefallen ist, sie aber Entscheidungen treffen, die mit den Grünen eigentlich sehr wenig zu tun haben. Und meine Frage ist eigentlich mehr ein Wunsch. Wie kann ich Ihnen Mut machen, dass Sie auf die grünen Anliegen ein bisschen mehr Wert legen? Also wie zum Beispiel Tempolimit und vor allem der Klimaschutz.
Tja, also mein Eindruck ist anders. Deshalb will ich Ihnen auch gerne antworten. Beim Tempolimit war das schon bei den Gesprächen über die Regierungsbildung so. Es gibt keine Gesetzgebungsmehrheit dafür. Ja, die SPD und die Grünen finden das richtig. Aber es hat noch nie eine Koalition gegeben, übrigens auch in den letzten Jahren nicht, bei der das vereinbar gewesen wäre, weil weder die CDU noch die FDP noch ein paar andere Parteien, die da so existieren, das richtig finden. Und das muss man ja auch einmal zur Kenntnis nehmen. Ist übrigens auch nicht das Wichtigste. Viel wichtiger ist, dass wir die CO2-Emissionen des Verkehrs reduziert kriegen. Und deshalb spielt zum Beispiel Elektromobilität eine ganz, ganz große Rolle. Und in der Frage haben wir zum Beispiel alle wichtigen Entscheidungen getroffen. Es wird jetzt erstklassige Autos von der deutschen Automobilindustrie geben, die elektrisch fahren. Die werden immer besser. Und es kommt jetzt demnächst auch ein billiges raus von Volkswagen, das eine große Rolle spielt. Es gibt Fahrzeuge, die weltweit bester Standard sind und die sich auch durchsetzen werden. Nicht nur hier in Deutschland, sondern auch auf dem Markt, weil sie wirklich sehr viel können. Die haben gezeigt, dass sie wirklich die führende Automobilindustrie sind. Und was ich da sehe an Sachen, die jetzt schon existieren und die dann noch kommen, ist wirklich ganz vorne, ganz, ganz vorne. Wir haben dann aber auch entschieden, Stromnetz muss 2030 15 Millionen Elektrofahrzeuge verkraften. Hat es vorher nicht gegeben. Wir haben entschieden, dass alle Tankstellen, alle größeren Ketten, fast überall Schnellladesäulen haben müssen. Neben denen, die bei Fastfood-Restaurants und bei Supermärkten und so entstehen und dem, was man zu Hause machen kann, wird das für eine ausreichende Ausstattung sorgen. Wir haben entschieden, ein Wasserstoffnetz zu bauen. Wir haben entschieden, Elektrolyseure möglich zu machen. Wir geben Geld, damit die Chemie- und die Stahlindustrie auch in 10, 20, 30 Jahren in Deutschland noch existieren, aber nicht mehr CO2 emittieren. Die Technologien sind bekannt. Das können die nicht ganz alleine wuppen, obwohl da viele Unternehmen drunter sind, die viel Geld verdienen. Aber trotzdem, das haben wir mit öffentlicher Unterstützung begleitet und machen das auch weiter. Und deshalb werden sich die CO2-Emissionen auch weiter reduzieren. Und da könnte ich jetzt noch eine lange Liste weitererzählen. Denn das ist ja der Clou, dass wir ein reiches, wohlhabendes Land bleiben, mit möglichst viel gerechter Begleitung, dass alle daran partizipieren, wenn ich Ihre Frage vorhin richtig verstanden habe. Aber doch in einer Art und Weise, die so ist, dass das nicht schädlich ist für das Klima. Und ich glaube, wir sind da genau auf dem richtigen Gleis und werden das auch schaffen.
Der junge Mann da hinten mit dem auch blauen Hemd, aber auch Haarband.
Club der blauen Hemden. Ich würde gerne fragen, ob Sie nicht vielleicht mal eine Arbeitsgruppe bezüglich der Beziehung zwischen Märkten, Handeln und Landwirten vielleicht ansetzen könnten. Ich studiere jetzt hier Informatik hier in Saarbrücken, aber ich komme gebürtig von der Mosel, wo Großteil Weinbau ist. Und die Kosten steigen, Produktionskosten, Materialkosten haben sich quasi verdoppelt, Personalkosten steigen, weil auch die Saisonarbeitskräfte Mindestlohn bekommen. Gleichzeitig ist es nicht möglich, diese Preissteigerung an den Verbraucher weiterzugeben, weil dann die Märkte und der Handel nicht bereit ist, zu sagen, okay, wir holen jetzt einen höheren Abnahmepreis oder sind bereit, den Preis höher zu setzen. Wir kennen, meine Familie und ich kennen ziemlich viele Betriebe, die den Break-Even gar nicht mehr erreichen, die jetzt eigentlich nur so aus sentimentalen Gründen mitmachen und weil dann Partner oder Partnerin einen guten Job hat, dass das da mitgetragen werden kann. Und das wird vielleicht jetzt und morgen noch kein Problem sein, aber so in 5 bis 10 Jahren könnte das ein sehr großes Problem werden, weil dann einfach sehr viele Betriebe ausgestorben sein werden. Auch abgesehen davon, dass immer weniger junge Menschen sich dafür entscheiden, in die Landwirtschaft zu steigen. Und vor allem auch in dem Milieu jetzt auch deswegen der Rechtsextremismus steigt.
Ja, also wir brauchen eine leistungsfähige Landwirtschaft, das will ich einmal sagen, aus meiner Sicht. Und ich habe immer die These bekämpft, dass das Landschaftspflege ist, sondern das funktioniert auch mit der Landschaftspflege nur, wenn man mit dem, was man da macht, als Landwirt oder Landwirtin auch Geld verdienen kann. Und deshalb müssen wir das immer im Blick haben. Also unsere Entscheidungen sollten schon so sein, dass die Betriebe eine Perspektive haben. Es gibt viele Sachen, die das für die Landwirte schwierig machen. Die steigenden Bodenpreise, da ist auch viel Spekulation dabei, sind ein ganz wichtiger Teil. Nicht für alle, aber doch für sehr viele. Das höre ich überall in Deutschland, wenn ich mit Landwirten spreche. Und wir müssen natürlich dafür sorgen, dass die anderen Produktionsbedingungen möglichst vernünftig bleiben, soweit wir das beeinflussen können. Also da spielt vieles eine große Rolle. Und natürlich spielt eine große Rolle, dass ein erheblicher Teil des Einkommens vieler Landwirte natürlich aus den öffentlichen Geldern kommt, die über die EU oder direkt von uns gezahlt werden für Flächen, für bestimmte Tätigkeiten, die man oder die Art und Weise, wie man die Landwirtschaft betreibt. Und das muss dann auch ganz konkret immer im Fokus stehen, dass wir das nutzen, damit möglichst eine Chance besteht, dass man Landwirtschaft als Betrieb so betreiben kann, dass da auch ein Gewinn bei rauskommt und man davon leben kann, real. Wir haben verschiedene solche Arbeitsgruppen und Kontakte und ich habe auch sehr viel mit den Landwirten und dem Bauernverband und vielen anderen gesprochen und habe auch mit Jungbauern geredet, die mich bei verschiedenen Gelegenheiten getroffen haben. Ich habe jetzt der kleinen Arbeitsgruppe des Bauernverbandes, mit denen ich gesprochen habe, deren Vorstand gesagt, ich besuche einen nach dem anderen. Weil auf dem ersten Hof war ich schon in Franken, das war sehr nett. Und ich komme auch anderswo vorbei. Ich war auch bei anderen Bauernhöfen, die sich also mit Viehwirtschaft in Norddeutschland beschäftigen. Und das werde ich ganz konkret immer weitermachen, weil ich brauche die fachlichen Gespräche mit den Verbänden und mit den Experten, die Runden, die es dazu gibt. Aber ich brauche einfach immer auch mal eine Erdung durch diejenigen, die das jeden Tag machen und die mir erzählen, wie sie es selber sehen.
Die Dame hier im beigen Blazer, da kommt Lisa schnell. Ich gehe mal ein Stück zur Seite.
Genau, ich möchte jetzt gern auf der einen Seite ein bisschen zusammenfassen und eine große Frage stellen. Wir haben viele unterschiedliche Themen gehört. Wir haben das Thema Ehrenamt gehört. Ja, ehrenamtliche Organisationen, die uns in unserem Land bei Starkregen-Ereignissen unterstützt haben. Wir haben das Thema Prognose von Betreuungsplätzen gehört. Wir haben Ihr Beispiel gehört zum Thema der Sachbearbeiter, der Daten matchen kann, ja, in der Verwaltung. Das Thema Digitalisierung der Verwaltung, Antragstellung. Wenn ich Unternehmer hier sitzen habe, dann höre ich immer wieder das Thema Entbürokratisierung. Ja. Wir haben das Thema Ukraine. Die Ukraine ist uns in dem Punkt Verwaltungsdigitalisierung ganz weit voraus. Ja. Deutschland steht da international weniger gut da. Das Saarland ist in der Umsetzung der Verwaltungsdienstleistungen auch nicht gerade in der oberen Hälfte ansässig. Ich war selbst mal Verwaltungsmitarbeitende im Land, habe mich dagegen entschieden, arbeite heute in einem Innovation Hub. Ja, und wir haben hier am Standort sehr viel Forschungsexpertise zum Thema künstliche Intelligenz, Cybersecurity etc. Wir haben Förderprogramme, die Startups rausbringen in unserem Land. Auch da sind wir noch nicht vielleicht vollumfänglich dabei. Wir haben letztes Jahr 17 Startups ausgründen können im Saarland. Wie schaffen wir es, diese beiden Perspektiven zueinander zu bringen? Ja, ich habe mich jetzt etwas dem Thema Verwaltungsdigitalisierung und Startups verschrieben in unserem Innovation Hub und würde diese beiden Themen gerne befeuern, weil wir viele Startups haben, die in den Verwaltungsbereich reinstrahlen in unterschiedlichen Themen. Aber es fehlt auf der anderen Seite zum Thema Modernisierung des Staates, der Verwaltungen, Kommunal, Land, Bund. Es fehlt auch ein bisschen die Bereitschaft, sich auf diese jungen Forscher einzulassen und Innovation in die Verwaltung und in den Staat zu bringen. Sie sind Jurist, welche Möglichkeiten haben wir? Es gibt Experimentierklauseln, woran hängt es?
Ja, also wenn die Juristen das Problem lösen sollen, ist es schon gescheitert. Das ist nämlich ein Teil unserer Probleme, wenn ich das mal sagen darf, zum Beispiel bei der Start-up-Förderung. Wir bewundern immer Israel oder was die USA machen, vor allem aus ihrem militärischen Forschungskomplex vom Staat. Aber da sitzen echt, wie bei den Start-up-Finanzierungsstrukturen, die wir in Deutschland haben, den privatwirtschaftlichen, die das machen, da sitzen so Frauen und Männer, meistens sowohl die einen wie die anderen etwas breitbeinig, hören sich da so einen Pitch an und sagen, ja, nein. Wenn der Staat das machen würde und würde pitchen, dann kommen alle und gehen vor Gericht, wenn sie nicht gewonnen haben. Das ist unser Problem. Das heißt, wir können diese, sagen wir, Nonchalance, die man als privater Investor mit seinem eigenen Geld machen kann, als Staat nicht tun. Deshalb haben wir aber ein 10 Milliarden Euro Vermögen auf den Weg gebracht, mit dem wir über die KfW solche Startup-Finanzierung als Bund machen. Die Länder machen auch was. Und das machen wir meistens, indem wir mit draufgehen. Also da, wo es private Investoren geht, können wir dann draufgehen. Dann haben wir das rechtliche Problem nicht, das da beschrieben worden ist und eine Rolle spielt. Das muss man aber auch sagen, wir haben auch ein Problem, weil das privatwirtschaftlich nicht so doll funktioniert wie zum Beispiel in den USA. Das gilt für Deutschland, aber auch für die ganze Europäische Union. Und mittlerweile ist es uns gelungen, mit dem vielen Geld, ich habe eben von den 10 Milliarden gesprochen und anderen auch, sowas wie so einen kleinen privaten Kapitalismus zu simulieren bei der Start-up-Finanzierung, der in den USA ohne den Staat funktioniert. Und jetzt ist die nächste Phase, was passiert, wenn so ein Unternehmen die Größenordnung erreicht, richtig zu wachsen. Da habe ich jetzt zum Beispiel eine Statistik gesehen, dass von, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, 80 Unternehmen, die Milliarden Umsatz machen könnten in Europa, 40 in die USA gegangen sind, weil sie dort das Geld zur Finanzierung gekriegt haben. Und deshalb ist für mich eine der ganz wichtigen Aufgaben, um die ich mich kümmere in Deutschland und Europa, dass wir, interessante Aufgabe für einen Sozialdemokraten, aber ich bin ganz ehrgeizig, dass wir einen Kapitalmarkt entwickeln, der so viel Finanzierung privatwirtschaftlich zustande bringt, dass er da reinmarschieren kann, dass das funktioniert. Das müssen wir hinkriegen. Und das ist jetzt kein Spruchthema, sondern etwas ganz Ernsthaftes. Und deshalb, irgendwo war ja Deutschland-Frankreich als Frage, habe ich mit Emmanuel Macron eine Initiative ergriffen, dass wir das jetzt endlich mit dem europäischen Kapitalmarkt und der Kapitalmarktunion auch hinkriegen, sodass wir diese Dimension und auch die Dynamik daraus entwickeln, die man dafür eigentlich braucht. Der Staat muss das auch machen. Da sind wir jetzt dabei, lauter Dienstleistungen zu digitalisieren. Sehr mühselig mit einem Staat, mit Bundesoberbehörden, mit 16 Ländern, mit 401 Landkreisen und kreisfreien Städten, 11.400 Kommunen. Und jeder darf für das gleiche Problem eine andere Software anschaffen. Wenn wir bei der Steuerverwaltung sagen, wir wollen was neu einführen, dann trifft man sich im Länderkreis, weil Steuerverwaltung ist ja überwiegend, wenn es nicht Zoll oder sowas ist, Ländersache. Und dann guckt man ein Bundesland aus, das entwickelt ein spezielles Programm und macht das früher oder später. Und dann gilt es vielleicht für alle. Der Bundesminister der Finanzen kann nicht sagen, ich gebe euch mal eine Software. Funktioniert passend und macht die doch alle. Da sind wir so ein bisschen selbstgelähmt. Und das müssen wir durchbrechen durch mehr Zusammenarbeit und dass das immer ein Thema wird bei den Entscheidungen, die wir treffen. Ich lese jetzt gerade eine Studie von der Unternehmensberatung, die gesagt hat, wir können 160.000 einfache Aufgaben in der öffentlichen Verwaltung durch künstliche Intelligenz und Digitalisierung erledigen lassen. Und das müssen wir auch. Denn wenn das die private Wirtschaft kann, können wir gar nicht so viele Steuern erheben, um dann viel unproduktiver zu sein und mit viel mehr Leuten das Gleiche zu machen. Das muss technisch genauso gut funktionieren. Da ist was nachzuholen. Aber zum Beispiel, wir haben das grüne Thema Migration. Ich habe jetzt mit den Ländern vereinbart, die 633 sind es, glaube ich, Ausländerbehörden, die jede ein eigenes Softwareprogramm bestellen könnte von einem Kumpel um die Ecke. Werden jetzt alle in 3 Jahren digitalisiert. Wir machen die Schnittstellen mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und machen Datenaustausch und wollen eine komplette Digitalisierung Ende zu Ende erreichen. Das würde die Verfahren richtig beschleunigen und dann sehe man nicht mehr abends in so einer Fernsehsendung irgendwie so einen armen Beamten, der vor erquillenden Aktenschränken steht, wo irgendwie die Akten rauspurzeln und sagt, wie soll ich das denn alles schaffen? Das muss sich ändern. Und da haben Sie mich als starken Verbündeten.
Mal noch mal einen Herrn jetzt vielleicht. Da vorne, der Herr mit der Brille, der gerade hier. Vielleicht kommst du gerade.
Also ich habe ganz vergessen, das Mikro zu benutzen da vorne. Nein, hier der Herr hier vorne, ganz vorne in der ersten Reihe.
Ja, Herr Bundeskanzler, mein Name ist Reinhold Strobel. Ich spreche auch über Ehrenamt, aber es geht nicht um mich. Seit rund 2 Jahrzehnten bin ich tätig in der politischen Bildung. Und darüber würde ich jetzt einen ganz kleinen Moment reden. Ich bin der stellvertretende Vorsitzende der größten Einrichtung politischer Bildung im Saarland. Das ist das Adolf-Bender-Zentrum. Wir haben rund 15 bis 20 MitarbeiterInnen beschäftigt, die alle hochmotiviert sind. Wir genießen hohes Ansehen. Und jetzt haben wir aber folgende Situation. Nach und nach verlassen uns manchmal unter Tränen MitarbeiterInnen. Wir wollen sie nicht gehen lassen. Sie wollen auch eigentlich nicht gehen. Aber wir können sie nur bezahlen, projektgebunden. Das heißt, wir können das sind allesamt Damen und Herren mit Hochschulabschluss, wir können ihnen nicht feste Arbeitsverträge anbieten. Und das ist auch mittlerweile eigentlich unerträglich. Das muss ich doch nochmal nach dem Zettel schauen, Frau Sierra.
Okay, aber nur kurz.
Nur kurz, ja.
Und gleich kommt die Frage.
Ich habe noch einen Bonus, ja. Gut. Also, es geht mir jetzt um das anstehende Demokratiefördergesetz. Wir alle sehen uns danach, es wird auch sicher kommen. Aber ich bitte Sie, sich dafür einzusetzen, dass wir dort verstärkt von der Förderlogik nach Projekten wegkommen, hin zu institutioneller Förderung, damit wir endlich diese Sicherheit haben und die Damen und Herren, die beschäftigt sind, Beschäftigungssicherheit haben.
Das kann ich alles gut verstehen. Und deshalb arbeiten wir auch an dem Thema, wobei man wissen muss, oder Sie wissen das ja, aber nicht alle, deshalb will ich das einmal kurz sagen, für bestimmte Dinge sind eben jeweils bestimmte Ebenen im deutschen Staatsgefüge zuständig. Die institutionelle Förderung von Sachen, für die der Bund nicht zuständig ist, darf er gar nicht machen. sondern müssen dann entweder die Länder, wenn es so ist, oder die Kommunen machen, weil die dann das als Regelaufgabe sagen, statt dass wir alle 2 Jahre was neu bewilligen, sagen wir, ihr könnt die durchbeschäftigen, wenn ihr diese Aufgaben macht, das können die in dem Rahmen tun. Für den Bund mit dem Demokratiefördergesetz versuchen wir bestimmte Möglichkeiten zu schaffen, dass wir einige Sachen auch längerfristig machen können. Wir könnten nie sagen, im Saarland gefällt uns dieses Projekt und in Sachsen-Anhalt jenes Projekt und das zahlen wir jetzt als Bund. Das wäre verfassungswidrig, weil wir nicht zuständig sind, keine Finanzierungs- und keine sonstige Kompetenz haben. Und das würden die Länder und Kommunen auch irgendwie ziemlich illegal finden. Deshalb müssen wir also einen Weg haben, wie wir bei bestimmten Sachen was machen können. Das sind also Einrichtungen fördern, die für alle was machen, also eine bundesweite Bedeutung haben. Oder Sachen, die einen Modellcharakter haben, die man dann über längere Jahre entwickeln kann. Aber wenn wir konkret vor Ort was machen, werden wir auch mit den Neuregelungen nicht ganz wegkommen von der Projektförderung, weil wir sonst das Grundgesetz übergehen müssten. Und das würden wir natürlich ungern wollen. Aber es wird in der Richtung, die Sie wollen, besser werden, da wo es passt. Und da habe ich ja die Richtung beschrieben.
Die Dame da vorne in der ersten Reihe, auf der linken Seite, Annemarie vielleicht. Nee, eigentlich meinte ich die Dame ganz am Anfang.
Hallo, mein Name ist Susanne Kunz, ich bin Vorsitzende vom Kita-Fachkräfteverband Saar. Sie haben in den letzten Jahren durch das Gute-Kita-Gesetz und das Kita-Qualitätsgesetz ja einige Milliarden zur Verfügung gestellt, damit die Qualität in Kitas verbessert wird. Wir haben vorhin schon gehört, 125.000 Fachkräfte fehlen, das war ein Punkt bei dem Gute-Kita-Gesetz. Jetzt ist es leider so, dass jeder dritte Euro ist in die Beitragsfreiheit geflossen. Das führt im Saarland dazu, dass im ersten Schub von den 67 Millionen Euro, die ins Saarland flossen, 46 auf die Beitragsfreiheit gegangen sind, sodass nicht mehr viel Geld übrig war, um wirklich die Qualität in Kitas zu steigern. Natürlich, die Teilhabe ist sehr groß. Bertelsmann-Studie sagt, wir sind über 94%. Ihnen müsste inzwischen der Tisch überquellen, weil verschiedene Wohlfahrtsverbände haben Petitionen geschrieben. Die Wissenschaft hat sich positioniert und hat erklärt, dass die Kitas vor dem Kollaps stehen, wenn da nichts getan wird. Was sagen Sie dazu? Ich weiß auch, ich nehme Ihnen die Antwort schon mal vorweg, 2 Milliarden, die jetzt im nächsten Haushalt dafür veranschlagt wurden.
Nochmal ganz laut, 2 Milliarden, die im nächsten Haushalt dafür veranschlagt
wurden. Ja, genau. Sollen halt nochmal in die Qualität fließen. Ich fand es unmöglich, also ich finde es gut, generell sollte Bildung beitragsfrei sein, das ist schon klar. Aber wenn man knappe Kassen hat, und dann 2 Drittel dieses Geldes, was für gute Kitas war, eigentlich für die Beitragsfreiheit ausgibt, das finde ich politisch nicht besonders ethisch. Und jetzt, ich leite mal über, also es gibt ganz viele Querschnittsthemen. Wenn wir der Leiter, der Herr Maas von dieser nationalen Bildungsstudie, ja, der hat gesagt, dass die Unterschiede, dass die schon beginnen, bevor die Kinder in die Schule kommen, dass diese Ungleichheit für Bildung schon davor beginnt, dass wir in den Kitas anfangen müssen. Das sagt der Leiter der nationalen Bildungsstudie. Und wieso wird dann das Geld für Beitragsfreiheit genommen und nicht die Länder gucken, dass sie das irgendwie hinkriegen, sondern dieses Geld, was von den Bundesmitteln zur Verfügung gestellt wird, das sollte wirklich in Bildung fließen, weil die alle, viele Themen, die vorhin angesprochen wurden, ob Forschung oder Schule, die münden doch eigentlich, dass jedes Kind eine Chance bekommen soll, dass jedes Kind zählt. Und deshalb, ja.
Jetzt aber auch dem Herrn Kanzler mal die Gelegenheit geben zu antworten. Ja. Okay. Einmal kurz.
Also erstens heißt das Gesetz, das Sie gerade gelobt haben und das wir, wo wir jetzt noch mal Geld bereitgestellt haben, Kita-Qualitätsgesetz. Deshalb wird das also auch eine wichtige Rolle spielen, ganz in Ihrem Sinne. Aber weil ich, mal gucken, also, aber ich will nur mal eine Sache sagen, weil ich nicht Ihrer Meinung bin, muss man ja auch mal, und zwar jetzt gar nicht in Bezug auf die Bundesmittel, sondern über die Frage, was soll man tun. Ich war ja auch mal Landesregierungschef in Hamburg, das ist eines der 16 Länder. Und ich habe für beitragsfreie Kitas gesorgt. Und ich habe dafür gesorgt, dass es ein flächendeckendes Angebot gibt, dass es für alle Eltern einen Kita-Platz gibt und dass es Ganztagsplätze gibt für alle, die einen haben wollen. In der Krippe, in der Kita, in der Grundschule, in den weiterführenden Schulen, solange alle das wollen, überall. Das ist natürlich sehr aufwendig und Hamburg ist zugegebenermaßen ein Land mit relativ vielen fiskalischen Handlungsoptionen, um es jetzt so zu sagen. Trotzdem ist das etwas, das gut funktioniert hat. Und jetzt will ich Ihnen mal was sagen zu den Gebühren. Es gibt einige, da zahlen die Eltern ganz schnell Gebühren von ein paar hundert Euro pro Kind. Manchmal auch 400, manchmal 500 Euro. Und das geschieht einem schneller, als man sich umgucken kann. Also zwei vollzeittätige Verkäufer, Verkäuferinnen und Verkäufer im Einzelhandel kommen in ziemlich vielen Orten in Deutschland zur Höchstgebühr für die Kita. An ziemlich vielen Orten in Deutschland. Und deshalb will ich einfach nur dafür werben, dass man die Gebühren runtersetzt oder sogar versucht, auf Null zu kriegen. Das ist für die Eltern, die so viel rechnen müssen, echt eine Erleichterung. Und die allermeisten sind nicht reich. Wenn man über die Gebühren Geld einnehmen will, dann muss man an Leute ran, die nicht viel Geld haben. Und die beiden Verkäufer, der Verkäufer und die Verkäuferin, sind schon dran, als zwei vollzeitberufstätige Eltern. Und das ist irgendwie nicht gerecht. Deshalb finde ich, ist das wichtig, dass wir diese Möglichkeit haben.
Also das wird ja jetzt hier ein ganz... So. Dann bitte einmal kurz warten, bis das Mikrofon da ist, dann haben wenigstens alle was davon.
Es gibt hier Orte im Saarland und auch hier in Saarbrücken. Da bekommen die Eltern den Beitrag schon übernommen. Über 90% Beitragsübernahmen in Kitas, über 90%, das heißt, sie zahlen gar nichts. Und wenn sie dann aber auch dem Professoren-Ehepaar, nicht nur dem Verkäufer-Ehepaar, nehmen wir mal das Professoren-Ehepaar, dass ich das locker leisten könnte, die Beiträge erlassen, haben die Kinder, deren Eltern die Beiträge sowieso nicht bezahlen müssen, überhaupt nichts davon.
Ja, aber ich bin trotzdem nicht Ihrer Meinung, weil erstens ist die Zahl der Professoren-Ehepaare etwas kleiner als die Zahl der Verkäufer- und Verkäuferinnen-Ehepaare, wenn ich das so sagen darf. Und die typische Situation ist, dass die Preise dann immer hoch sind, auch für diese. Und ich finde, wenn man ein gerechtes Steuersystem hat, kann man das ja darüber lösen. Und was ich bisher sowohl für die Krippen und Kitas als auch für unsere Schulen einen Vorzug finde, dass anders als zum Beispiel in Großbritannien oder den USA nicht immer, nicht überall, aber doch ziemlich viel wir gemischte Schulen haben und nicht die Kinder von sehr privilegierten Elternhäusern alle auf Privatschulen gehen. Das ist in vielen unserer Nachbarländer ganz anders. Und das ist ein großer Vorzug. Und deshalb finde ich, muss man das auch möglich machen, dass das auch weiter so bleibt, dass wir gemischte Kindergärten haben, dass alle Eltern ihre Kinder am besten in die nächstgelegene Kita schicken, wenn sie wollen. Und dass die so gut ist, dass sie das auch gerne machen. So, und das ist, glaube ich, die Aufgabe, die wir haben.
Dann würde ich sagen, nehmen wir doch jetzt hier den Herrn in Rosa in der mittleren Reihe.
Herr Bundeskanzler, mein Name ist Maximilian Weimer und wir haben ja eben schon drüber geredet, dass über Start-ups und was auch immer und über Gerechtigkeit. Und in Amerika ist es ja so, 9 von 10, also profan, sind Gründer der reichsten Menschen und in Deutschland sind es halt Erben. Wollen Sie vielleicht mal die Erbschaftssteuer erhöhen? Wir sind eine Leistungsgesellschaft. Ich finde es ein Unding manchmal, dass wir gut ausgebildetes Humankapital auch haben, aber die sich dann auf der Leistung ihrer Eltern dann einfach ausruhen können. Wollen Sie vielleicht die ein bisschen mehr belasten und uns vielleicht entlasten mit allgemeinen Steuerentlastungen für Arbeit oder sowas?
Also, wir haben in Deutschland keine Erbschaftssteuer. Also, wir haben eine Erbschaftssteuer, aber wir haben keine Vermögenssteuer. Entschuldigung, habe ich gerade umgeguckt. Wir haben die Erbschaftssteuer in den letzten Jahren ein bisschen gerettet. Die stand ja auf der Kippe. Und darüber bin ich ganz froh. Haben aber, was nicht alle wissen, so eine Ausnahme, die lautet, dass wenn man einen Betrieb vererbt und die Arbeitsplätze erhalten bleiben, das ziemlich steuerfrei geschehen kann. Das hat aber dazu beigetragen, dass wir ein großes, also ein sehr intensives Unternehmertum haben. Also das war auch der Grund, warum auch bisher das Bundesverfassungsgericht diese Regelung akzeptiert hat. Trotzdem wird es jetzt Sie nicht wundern, wenn ich als Sozialdemokrat sage, da ging noch was, aber haben wir keine Mehrheit für gefunden.
Dann einmal vielleicht noch hier die Seite, die Dame mit der schwarzen Brille in der Mitte. Da kommen wir ganz gut dran, ja.
Ja, mein Name ist Caroline Schark. Ich habe 14 Jahre mein Geld auf Reisen international verdient, habe mich auch in Dritte Weltländern sozial engagiert, was ich nach wie vor auch tue. Ich bin gut vernetzt und ich höre immer wieder, dass viele Menschen Angst haben, weil man jeden Tag auch mitbekommt, dass die Messerattacken sehr stark zugenommen haben. Und Sie haben ja auch im Juni gesagt, dass Sie straffällige Afghanen und Syrer abschieben wollen. Gestern gab es ja auch ein Urteil aus Münster, dass Syrien kein unsicheres Herkunftsland mehr ist. Wann werden Sie da Ihre Worte halten und wann werden Sie straffällige, also ich meine jetzt nicht gut integrierte Menschen, die sind ja herzlich willkommen, wann werden Sie da endlich aktiv?
Wir sind schon aktiv. Das ist ja so, dass jenseits des Populismus Politik ja darin besteht, dass man was macht und nicht nur Sprüche klopft. Und ich zähle eher zu den Machern, das will ich gerne zugeben. Aber ich kann Ihnen versichern, dass meine Regierung sehr intensiv daran arbeitet, solche Abschiebungen von Straftätern möglich zu machen. Allerdings endet natürlich die Macht an der deutschen Grenze. Das wird immer bei manchen Sprücheklopfern übersehen, dass sie ja gar nichts zu sagen haben in anderen Ländern der Welt. Aber man kann das ja hinkriegen, wenn man das sorgfältig macht und nicht jeden Tag öffentlich drüber redet. Deshalb will ich mir an dieser Stelle erlauben, nur zu sagen, seien Sie sicher. Wir haben sehr intensive Gespräche und versuchen das herzustellen, weil es Ihrem und meinem Gerechtigkeitsgefühl entspricht. Ich finde, Deutschland ist ein Land, das davon profitiert, dass so viele, deren Eltern oder die selbst in einem anderen Land geboren worden sind, hier mit anpacken und hier dazu beitragen, dass es bei uns alles gut läuft. Ohne das wären wir in bitterster Armut heute und würden viel weniger Wohlstand haben. Aber trotzdem kann man hier nicht bleiben, wenn man schwere Straftaten begeht. Das ist ja wohl klar. Und deshalb müssen wir das auch durchsetzen. Müssen aber immer das auch hinkriegen im Hinblick auf die Regierung, wo wir es hinschicken müssen. Das ist ja die Aufgabe, aber daran arbeiten wir.
Einmal ganz da hinten, der junge Mann im weißen Hemd.
Guten Tag, mein Name ist Leonid Semerhei und ich komme aus der Ukraine. Trotzdem habe ich an Sie, Herr Bundeskanzler, heute eine Frage im Kontext der Bildungspolitik. Und zwar, welche Maßnahmen ergreift die Bundesregierung, um das Bildungssystem zu verbessern? Insbesondere im Bereich der universitären Ausbildung und der wirtschaftlichen sowie sozialen Studiengänge, damit Studierende zu gut ausgebildeten Fachkräften werden, die in Zeiten des Übergangs zur grünen Wirtschaft und der digitalen Transformation das Wirtschaftswachstum und Innovationen vorantreiben können. Ich bedanke mich im Voraus für Ihre Antwort.
Ja, schönen Dank. Und Deutschlands Stärke beruht, und das sage ich jetzt ganz pathetisch, seit Jahrhunderten auf seinem Föderalismus. Dass überall so ein Fürst war oder freie Hansestadt Hamburg, die was dafür getan haben, dass bei ihnen was passiert. Wirtschaftsförderung, Theater bauen und viele auch eine Universität, weil ich das Beispiel schon gebracht habe. In Hamburg kam die Uni erst mit der SPD 1919, aber egal. Aber ansonsten ist das ja typisch. Und ich glaube, dass wir diese Stärke nicht kaputt machen dürfen, indem jetzt plötzlich wir anfangen zu sagen, alles muss der Bund entscheiden, wo doch über Jahrhunderte die Tatsache, dass die Länder und die Städte ihre eigenen Aktivitäten entfaltet haben, die Grundlage dafür ist, dass wir diese Kraft hatten. Auch das Abitur ist in Deutschland geschaffen worden, da gab es Deutschland noch gar nicht. Also da haben sich die damals schon existierenden Kultusminister verabredet, einheitliche Kriterien fürs deutsche Abitur. So, es ist immer noch mühselig, weil es ja immer noch föderal ist, aber es ist trotzdem etwas, was wir nicht einfach aufgeben sollten. Deshalb müssen wir immer gemeinsam gucken, wie können wir gemeinsam Standards entwickeln, um die Sachen gut zu machen. Wie können wir zum Beispiel, was die Qualität von Schulen betrifft, Leistung messen, um dann zu sagen, guck mal, warum läuft es bei euch schlechter und bei anderen besser? Was kann man tun, damit das funktioniert? Ist übrigens sehr effizient, habe ich selber gesehen, da wo ich Verantwortung hatte. Es hat richtig was geführt zum Aufstieg im Bildungsranking. Und das Gleiche gilt für die Universitäten. Deshalb haben wir eine Exzellenzinitiative, um so ein bisschen Ansporn zu machen, dass alle versuchen, Sachen zu tun, die weltweit spitze sind und dann auch damit beitragen können. Und wir haben, da dürfen wir als Bund dann auch rein, neben den ganzen Förderprogrammen, die wir machen, Spitzenforschung über unsere Forschungsgesellschaften. Max Planck, Helmholtz, Fraunhofer. Das ist ein weltweit einmaliges System, wo dann oft in Zusammenarbeit mit Universitäten Spitzenforschung stattfindet, die weltweit einen großen Ruf hat. So, und das System müssen wir immer weiter bauen. Zum Beispiel auch, indem wir das Wort Digitalisierung viel Geld geben dafür, dass wir Quantenrechner haben in Deutschland. Haben wir gemacht. Dass wir die Möglichkeit kriegen, Supercomputer zu haben. Wird demnächst einer eröffnet in Jülich. Und solche Sachen gehören dann zu unseren Aufgaben, um dann zu fördern, dass die Universitäten Spitzenleistung erbringen.
Einmal vielleicht die Dame hinten in der dritten Reihe. Genau, ja. Auf dieser Seite.
Moin, Herr Bundeskanzler, mein Name ist Geraldine und ich möchte ein Thema ansprechen, das Sie auch bewegt. Sie haben es eben selber schon angesprochen, das Thema Ukraine-Krieg. Der Krieg, der geht ja jetzt nunmehr seit über 2 Jahren und diese Zeit hat uns eigentlich gelehrt, dass Putin immer nur dann eskaliert, wenn wir nicht genug helfen und nicht dann, wenn wir genug helfen. Deswegen stelle ich mir die Frage, wieso ist es nach dieser langen Zeit immer noch möglich, dass Putin zivile Infrastruktur zerstört, Wohnhäuser, Kinderkrankenhäuser, Spielplätze, alles Mögliche? Wieso hat die Ukraine nach all dieser Zeit immer noch nicht genug Waffen, nicht genug Munition, nicht genug Luftverteidigung, um sich effektiv zu wehren gegen die russische Aggression? Und wieso lassen wir es zu, dass Putin die Welt mit seinem Terror in einem Würgegriff hält und uns erpresst? Wieso lassen wir das zu? Ich frage mich, ist das denn wirklich alles, was wir als demokratischer Westen dem entgegenzusetzen haben? Und ich möchte jetzt bitte nichts über irgendeine potenzielle Eskalationsgefahr hören in Ihrer Antwort. Dankeschön.
Naja, ein bisschen werden Sie was darüber hören. Trotzdem will ich dazu sagen, Deutschland hat ja genau wegen Ihrer Frage in Europa mit Abstand das Allermeiste an Unterstützung der Ukraine getan, finanziell, humanitär, auch was den Wiederaufbau zerstörter Infrastrukturen betrifft, was Krankenhäuser betrifft, aber eben auch, was Waffenlieferungen betrifft. Da sind wir mit weitem Abstand Nummer 1 und das sind alles zusammen schon 30 Milliarden Dollar, um den weltweiten Vergleich zu machen, den wir entweder geliefert haben oder zugesagt haben. Wir haben auch geguckt, was ist in unseren Depots, was können wir zur Verfügung stellen. Und ich habe dafür gesorgt, dass wir auch Produktion wieder stärker fördern. Aber zum Beispiel war ich bei einer Grundsteinlegung für eine Munitionsfabrik in Niedersachsen. 2 Jahre später beginnt die Produktion. Daraus lernen wir, dass wir in den letzten Jahrzehnten gewissermaßen nicht genug getan haben, um laufende Produktionskapazitäten zu haben, die wir dann größer machen können in einem Spannungsfall. Und das ist etwas, was wir auch nicht vergessen dürfen, nicht nur, weil wir jetzt die Ukraine unterstützen, sondern auch für uns selber. Die Ukraine hat jetzt viele Waffen bekommen, weil viele Freunde geguckt haben, was haben wir denn so in unseren Kellern, in unseren Hallen, Depots, was können wir liefern? Wenn wir angegriffen wären, könnte keiner nachgucken. Da müssen wir schon unsere Produktion selber hochfahren können. Und mir ist lieber, ich habe eine Produktion von Panzern oder Munition oder Luftabwehr, ich komme gleich dazu, auf einem kleinen Niveau, wo ich sagen kann, jetzt brauchen wir mehr, also machen wir noch eine zweite Schicht, eine dritte Schicht und am Wochenende wird auch gearbeitet, als dass ich das gar nicht habe und erstmal alles neu auf den Weg bringen muss. Das ist das, was wir jetzt gerade ändern, dass wir diese Fähigkeit haben. Und wir haben der Ukraine besonders zur Verfügung gestellt, sehr viel für die Luftverteidigung, da ist Deutschland sogar Nummer 1 in der Welt. Das haben wir gemacht mit amerikanischen Patriot-Systemen, wo wir jetzt das dritte gerade geliefert haben, was sehr hilfreich ist. Und Wir haben das auch gemacht, weil wir gehofft haben, dass andere das dann auch machen. Das ist jetzt nicht so doll gewesen. Also da kommen noch 4 extra. Wir haben dann 5 gesagt, da haben sie unser drittes aber mitgezählt. Also so ungefähr. Da hoffe ich, ist noch nicht das Lied zu Ende gesungen, aber wir sind da hinterher. Wir haben ziemlich viel geliefert von dem, was in Deutschland hergestellt wird. Iris-T, 100% Treffsicherheit. Alle sind total begeistert. Wir haben das noch nicht mal selber in der Bundeswehr. Kommt demnächst, aber das ist ziemlich wirksam. Und wir haben überall zusammengekratzt, was wir selber vor 15, 20 Jahren fehlerhafterweise abgeschafft haben, nämlich im kleineren räumlichen Umfeld die Flakpanzer, mit denen man also eine Truppe schützen kann, ein Objekt schützen kann, wenn da anfliegende Objekte sind. Und die alle modernisiert und dahingestellt und die Munitionsproduktion wieder angefangen. Da gab es gar keine Produktion mehr. Wir mussten erstmal überall Bestände in der Welt zusammenkaufen und dann haben wir eine neue Produktion angefangen, die jetzt liefert in dieser Hinsicht. Also für Deutschland kann man sagen, wir haben exakt getan, was sie tun, insbesondere bei der Luftverteidigung und haben jetzt mit vielen anderen gesprochen, dass sie auch noch Beiträge leisten, damit das mehr wird. Aber man sieht, wie schwer das ist und was das bedeutet, wenn wir so einen Satz sprechen. Wir haben die Friedensdividende gehabt. In den 90er Jahren haben wir gedacht, für die Bundeswehr ist die Hauptaufgabe Out-of-Rear-Einsätze in Mali, irgendwo am Horn von Afrika, in Afghanistan und sonst was. Nee, wir müssen auch die Fähigkeit zur Landes- und Bündnisverteidigung haben, was ja genau das Thema für die Ukraine jetzt vor Ort ist. Also das tun wir. Jetzt nur einen Satz, obwohl Sie gesagt haben, das ist nicht so. Selbstverständlich werden wir keine Sachen machen, die dazu führt, dass es zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO kommt. Deshalb bleibe ich auch sehr klar bei den Aussagen. Ich schicke keine Soldaten in die Ukraine. Ich werde nicht mit deutschen Piloten und deutschen Kampfflugzeugen russische Flugzeuge und Raketen abschießen. Nein, das werden wir nicht machen. Und wir werden auch nicht mit unseren Waffen erlaufen, weitreichend in russisches Gelände reinzuwirken, weil das genau diese Gefahren mit sich bringt. Aber alles andere haben wir gemacht, und zwar nach den USA am meisten in der Welt. Und damit das auch längerfristig funktioniert, haben wir jetzt noch 2 Entscheidungen getroffen. Erste ist, bei der letzten NATO-Konferenz in Washington haben wir entschieden, dass die Koordinierung der Aktivitäten der vielen Staaten jetzt nicht mehr in Ramstein von den USA, sondern in Wiesbaden gemacht wird im Rahmen der NATO-Strukturen, ohne dass die NATO selber was macht. Das ist ganz wichtig, aber dass die Koordinierung da stattfindet. Das bedeutet, dass auch klar ist, dass das immer stattfinden kann und nicht irgendjemand morgens aufsteht und schlecht geduscht hat und sagt, das hört jetzt auf. Also das ist jetzt eine gemeinsame Aktivität und funktioniert auch. Und das Zweite ist, dass wir gesagt haben, wir werden als wirtschaftsstarke Demokratien, als G7-Staaten, einen Kredit von 50 Milliarden Dollar bereitstellen, den wir refinanzieren aus den Erträgen der russischen Zentralbankvermögen, die in europäischen und britischen und amerikanischen Banken lagern, den Erträgen, und nutzen die, dass sie das nutzen können, um sich zum Beispiel die notwendigen Waffen zu kaufen und helfen ihnen auch dabei, dass sie das machen können. Auch das schafft ein bisschen Stabilität. So, und ansonsten, neben der militärischen Unterstützung, ist natürlich, dass wir immer wieder versuchen, Friedensprozesse zu unterstützen, zuletzt in der Konferenz in der Schweiz. Und Zelensky hat ja auch gesagt, beim nächsten Mal sollten die Russen teilnehmen. Aber, das will ich ganz offen sagen, solange Putin glaubt, dass er einfach immer nur weitermachen muss, wird es keine echte Perspektive auf einen Frieden geben. Und wie brutal das ist, möchte ich mal an einer Zahl sagen, die gar nicht so oft berichtet wird. Wir wissen über die getöteten Ukrainerinnen und Ukrainer, ganz furchtbar. Kinder, Familien, Krankenhäuser, alles Mögliche war, zerstörte Dörfer und Städte, Infrastrukturen, Energieproduktionsanlagen. Aber es sind nach unseren Informationen, so genau weiß man das nicht, 350.000 russische Soldaten entweder gestorben oder schwer verletzt worden. Und jeden Tag kommen 1.000 oder mehr dazu. Nur damit der russische Präsident irgendwann, wenn er verstorben ist, in einem Geschichtsbuch lesen könnte, wenn er dann noch lesen könnte, dass er noch zusätzliche Quadratmeter für sein Land gewonnen hat. Das ist wirklich brutal, auch gegenüber dem eigenen Volk. Das darf man überhaupt nicht geringschätzen. Es ist furchtbar, was da passiert. Nur für den Größentraum eines einzelnen Mannes.
Dankeschön, Herr Scholz. Damit sind wir jetzt auch an den Wir sind jetzt am Ende unserer 90 Minuten angekommen. Ich danke Ihnen vielmals für die Beantwortung der Fragen und Ihnen danke ich vielmals auch für Ihre Fragen. Und damit sagen wir auf Wiedersehen aus der Kongresshalle hier in Saarbrücken. Auch auf Wiedersehen an die Livestream-Zuschauer vor den Bildschirmen. Bis bald.